Herzlich willkommen und meine erste Frage an Doro Seror. Worin besteht die größte Kunst, Künstlerin zu sein?
Im Überleben.
Das war schon die Antwort.
Würde ich
mal sagen, ja. 1:1. Der Talk auf Bayern 2. Achim Bogdan im Gespräch mit
Doro Seror, Künstlerin und Aktivistin.
Ja, grüß Gott, herzlich willkommen, Doro Seror. Freue mich sehr, dass Sie da sind, wobei wir haben jetzt gerade besprochen, es soll zum Du kommen.
Ja, sehr gerne. Das ist in meiner Szene so üblich.
Okay, also dann, ich bin der Achim. Ja, was würdest du, Doro, jemanden, der sich nicht so sehr mit Kunst auskennt oder sich kaum für Kunst interessiert, mit auf den Weg geben am Anfang dieser Sendung? Warum dranbleiben?
Ja, es lohnt sich einfach für mich, weil ich das mache, was ich machen möchte. Ausschließlich eigentlich.
Also ich meine, warum sollte jemand, der zum Beispiel jetzt Kunst nicht so gerne mag, warum sollte der jetzt die kommende Stunde zuhören?
Ich finde, Kunst ist eine Brücke und zwar sowohl in der Ästhetik als auch im Alltag, weil wir viel mehr mit Kunst umgeben sind, als wir uns das vorstellen können. Alles ist in irgendeiner Form gestaltet und jetzt, ich mache ganz besonders Alltagskunst, weil ich mit Alltagsgegenständen arbeite und zwar in erster Linie mit Altkleidern und mit Müll. Und ich finde es eine absolut gute Lösung, dass keine Ressourcen für Kunst verwendet werden, sondern dass jeder mit den Sachen, die er irgendwie wegschmeißen würde, Kunst machen könnte, theoretisch.
Also Recycling als Gedanke, warum ist dieser Gedanke bei dir da? Warum ist dir das wichtig?
Mein Vater hat mal gesagt, dass ich aus Scheiße Gold machen kann. Mit dem Gold dauert es noch ein bisschen oder vielleicht kommt es noch. Aber ich mache wahnsinnig gerne aus Dingen, die eigentlich nichts mehr wert sind, etwas Wertvolles. Also ich werte es auf. Und es geht mir beim Kochen sogar so. Ich koche am liebsten aus Resten.
Und in der Kunst das Gleiche?
Ja, alles, was irgendwie nach nichts mehr ausschaut, das zerschneide ich, verwebe. Ich zum Beispiel habe ich Bilder aus meiner Studienzeit, die mir heute überhaupt nicht mehr gefallen. Die schneide ich dann in Streifen und verwebe sie mit Streifen von Bildern von anderen Künstlern, die genauso ein Problem haben mit ihren alten Bildern zu neuen, wunderbaren Arbeiten.
Gibt es denn auch Kunst, die du selber nicht so magst oder mit der du dich schwer tust?
In der großen allgemeinen Kunstszene, ja natürlich.
Nämlich?
Oh, soll ich jetzt da Namen nennen?
Na, oder einfach Stilrichtungen oder Dinge, die dir nicht gefallen.
Also ich finde es irgendwie immer problematisch, wenn das Material zu teuer ist. Also wenn das ein Riesenaufwand ist und eine riesige Materialverschwendung, um irgendetwas herzustellen. Dann natürlich auch, wenn Personal ausgenutzt wird. Also das sind einfach so eher die Ideologien, die dahinter stehen, die mir nicht gefallen.
Also Kunst gegen Konsum, so könnte man das, glaube ich, auch ein bisschen zusammenfassen. Jetzt bist du auch Performance-Künstlerin. Was genau bedeutet das in der Praxis?
Also erstmal muss ich sagen, ich habe da schon so ein Shift durchgemacht. Nach dem Studium der Malerei habe ich sofort nur Performance-Kunst gemacht. Also ich habe gegenständliche Malerei bei einem Fluxuskünstler studiert. Das war natürlich auch ein gewisser Einfluss. Und dann habe ich bestimmt 15 bis 20 Jahre ausschließlich Performances gemacht. Und das bedeutet, dass ich im Mittelpunkt meiner Kunst stehe und dass der Rezipient in gewisser Weise in irgendeiner Form mit mir in Kontakt kommt. Weil die meisten Performances, die ich gemacht habe, waren auch interaktiv. Und inzwischen mache ich nach wie vor Interaktionen, aber ich als Person stehe nicht mehr im Mittelpunkt, sondern der Prozess, der mit den Menschen gemeinsam erlebt wird.
Aber vielleicht mal, um uns das mal vorzustellen, was du über die Jahre da so gemacht hast. Also es gab zum Beispiel einen trojanischen Esel, den du mal hergestellt hast, beim Katholikentag in Regensburg war das, glaube ich. Kannst du uns den mal erklären?
Ja, da hieß es mit Jesus Brücken bauen. Und zuerst dachte ich mir, ich hole lauter so schizophrene Menschen, die alle glauben, sie sind Jesus und wir bauen zusammen eine Brücke. Das fand ich sehr schön, dass das so 1:1 ist. Und dann habe ich aber mit Obdachlosen gemeinsam in Regensburg einen Esel gebaut. Wir haben uns auch das Material spenden lassen.
Aus Holz.
Aus Holz, also wie das trojanische Pferd, der war innen hohl. Und Menschen vom Rand der Gesellschaft, die saßen dann drin und drauf und haben ihn gezogen, hatten ihre Bierfläschchen dabei, so habe ich den mich auch geködert mit Tragelbier. Und wir sind da durch den Katholikentag gezogen und eine kleine Geschichte ist auch sehr nett. Wir mussten uns ziemlich durch die Menschenmassen schieben und die Security hat uns verwiesen. Der hat gesagt, wir können da nicht durch, das sei eine Veranstaltung vom Katholikentag. Dann habe ich halt das Programmheft genommen und habe gesagt, da schau, wir sind auch ein Teil davon.
Und was stand da drin? Standst du da drin?
Da stand da, trojanischer Esel, Performance von Doro Seror. Und die wussten halt nicht genau, wie das aussieht.
Manchen Leuten bist du auch aufgefallen auf dem bekannten Tollwood-Festival in München. Da gab es auch eine lebende Installation von dir zusammen mit über 100 riesigen gelben Müllsäcken, die mit Plastikmüll befüllt waren. Was war das?
Das war der gelbe Sackbaum oder auch das Kleid der Artemis. Da habe ich auch mit der Bevölkerung in München im Jahr 2008, und den Müll habe ich immer noch, Plastikmüll gesammelt. Jeder konnte also seinen Müllsack gestalten. Ich habe diese 121 Säcke aus so einer Fassadenplane genäht und er wurde dann auf ein Gestell, das nach dem Porte-Bouteille von Marcel Duchamp, also dieser Flaschentrockner, der wurde auf 8 Meter vergrößert und da sind dann die 121 Säcke mit dem Müll, den die Bevölkerung gesammelt hat, aufgehängt worden und ich habe mich oben reingestellt und habe quasi das als mein Kleid benutzt und einen solchen Sack geöffnet. Und dann flogen diese ganzen Folien, die da drin war, runter im Wind.
Also das sah quasi aus wie ein vollkommen überdimensionales, 8 Meter großes Kleid, das sich dann sozusagen untenrum umgeben hat, gebildet aus Müllsäcken. Was erreichst du damit? Du kommst ja mit Sicherheit auf so eine Art und Weise mit Menschen ins Gespräch. Was evoziert das für Reaktionen?
Also das Schönste war eigentlich die Leute, die strahlend mit ihrem gefüllten Müllsack zu der Sammelstelle kamen und erzählten, was sie in der S-Bahn damit erlebt hat. Man muss sich jetzt vorstellen, der Sack war 1,20 auf 90 Zentimeter. Also, und wenn der prall gefüllt ist, ist das schon ein großes Ding. Und das war für mich eigentlich schon die eigentliche Performance. Nicht mein glorioses Auftreten da auf der Spitze des
Bergs,
sondern die Menschen, die quasi was erlebt haben und erzählen mussten, woher habe ich das, was mache ich damit, wo bringe ich das hin? Das ist für mich die eigentliche Performance.
Das hier ist 1:1 der Talk auf Bayern 2, heute mit Achim Bogdan und meinem Gast, der Performance-Künstlerin Doro Seroa. Ja, jetzt steht ein neues Projekt unmittelbar vor der Tür und darüber wollen wir jetzt reden. Joy of Weaving heißt es und wird in München stattfinden. Also Weaving heißt ja Weben und das ist, glaube ich, ein ganz zentrales Motiv in deiner Kunst der letzten Jahre.
Genau, also seit circa 7 Jahren webe ich. Das hat begonnen mit einer kleinen Einzelausstellung in der Galerie. Da habe ich mir gedacht, ich bin doch Performance-Künstlerin, was soll ich da ausstellen? Und hatte dann die Idee, dass ich die Hemden meines verstorbenen Vaters, die ich in einer Performance mal zerrissen hatte, in der Galerie sitzend verwebe. Und immer wenn ein Webstück fertig ist, hänge ich das auf. Und das habe ich dann auch gemacht. Und da habe ich noch so einen kleinen Webstuhl benutzt und dann habe ich mich richtig reingefuchst in sogenannte Primärtechniken. Das sind Techniken, die man ohne technische Mittel, also Webstühle oder irgendwelche anderen Geräte, ausführen kann.
Also richtige Handarbeit, wenn man so will.
Ja, genau, absolute Handarbeit. Und ich habe ja immer schon viel auch meine Kostüme selber genäht. Das ist immer mit einer gewissen textilen Arbeit verbunden gewesen. Und dann habe ich eben begonnen, ausschließlich mit Altkleidern Webobjekte zu machen oder eben auch gemeinsam mit Leuten aus der Bevölkerung Dinge zu weben.
Und also quasi nach dem Motto weben und weben lassen.
Nein, nicht so ganz. Also ich habe ein Tipi gemacht, da muss man jetzt aufpassen, dass das keine kulturelle Aneignung ist, aber wir haben das in erster Linie als Gemeinschaftsort gewebt. Da saß dann jeweils jede Stunde eine Frau drinnen im Tipi und die anderen Frauen haben gewebt, weil das Projekt heißt ja auch Joy of Weaving, Worldwide Weaving of Women. Und die haben dann erzählt, die Frauen, die da drin saßen, und da sind ganz berührende Geschichten dabei herausgekommen, weil das eine unglaubliche Geborgenheit ist. A, wenn man in so einem geschlossenen textilen Raum sitzt und B, wenn da rundherum Frauen sind, die auch was tun und nicht nur so einem ins Gesicht starren, sondern einfach einen unterstützen bei dem Erzählen. Das war im Pathos-Theater und das Tipi habe ich öfters danach noch aufgestellt und wir weben das immer weiter, also es ist noch nicht fertig. Warte kurz, ich muss dazu sagen, dass es mir sehr wichtig ist, dass die Techniken so einfach sind, dass jeder das lernen kann. Und ich möchte auch, dass die Leute rausgehen aus dem Projekt, die dabei mitgemacht haben und können das dann. Dass sie eben zu Hause mit ihren Altkleidern weitermachen können, weil da habe ich eine ganz große Mission gegen diese Fast Fashion.
Jetzt diese neue Aktion, die in München geplant ist, die hat auch zu tun mit einem Thema, das uns alle beschäftigt, der Klimawandel. Wie kommt der ins Spiel bei dem, was ihr davor habt?
Also ich wollte das eben nicht. Dieses Wort Klimawandel kommt in unserem Exposé gar nicht vor. Weil uns ist wichtig, dass wir auch eine Perspektive geben und nicht nur das Drama schildern, sondern es geht eigentlich um den Umgang mit Folgen von Naturkatastrophen. Mhm. Und die KünstlerInnen, die ich eingeladen habe, kommen aus Ländern, wo sie sehr selbst betroffen waren. Also Japan ist das Land, in dem 18% unserer Naturkatastrophen weltweit stattfinden. Da kommen 2 JapanerInnen und 2 ThailänderInnen. Und die Thailänderinnen, die hatten dieses Jahr schon 2 Naturkatastrophen, also das Erdbeben, von dem wir gehört haben, und eine riesige Flut. Also ich habe Bilder von den Ateliers gesehen, die waren bis hüfthoch überflutet. So, und da entsteht daraus der Gedanke, was kann man tun als Künstler, dass man eine Verbindung auch zur Bevölkerung schafft und zeigt, wie gehe ich eben mit einer zerstörten Natur um? Wie kann ich das aufwerten, positiv? Wie kann ich die Menschen darauf hinweisen, was da passiert ist und trotzdem irgendwie ihnen Mut zu geben, dass man auch was daraus Neues generieren kann?
So, und in welcher Form soll denn das passieren in München? Jetzt kommen die einen weiten Weg gereist hierher und werden jetzt was tun?
Wir werden in dieser Landart Biennale im Südpark, sind wir mit eingeladen, dort arbeiten, in die Natur zu basteln. Basteln ist ein blödes Wort bei Künstlern, aber
das ist praktisch bauen. Im Süden Münchens der Sendlinger Wald, genau. Ein kleiner Wald, ein kleiner Stadtpark.
Park, genau, ein Waldpark. Und da gab es vor 15 Jahren diesen Sturm Wiebke. Und da ist sehr interessant, weil da eine Stelle ist, die war total platt gemacht. Und da sind inzwischen lauter kleine Bäumchen. Da werden wir in erster Linie arbeiten. Und dort werden Dinge installiert, die dann da auch bis Oktober bleiben können. Meine Künstler müssen dann auch wieder gehen. Aber wir bauen da eben auch in den Techniken, die sie aus ihren eigenen Ländern mitbringen, bauen die da großformatige Naturinstallationen.
Jetzt denkt man natürlich darüber nach, wie man das machen könnte. Es ist wahrscheinlich so ein bisschen wie ein Film, für den man ein Drehbuch schreibt. Aber dann braucht man ja trotzdem erstmal Finanzierung, Produzenten, Schauspieler, in diesem Fall jetzt Künstlerinnen und Künstler, die kommen. Erzähl mal bitte von der Organisation einer solchen Kunstaktion mit Menschen, mit Künstlerinnen, die aus Asien extra herkommen. Also, schwierig, vermutlich.
Also Joy of Weaving ist ja ein Ongoing-Projekt. Das habe ich vor 4 Jahren gegründet. Im ersten Jahr kamen Künstlerinnen aus USA und Ukraine, also israelische Ukrainerin. Dann im folgenden Jahr hatte ich Inka-Weberinnen aus Guatemala eingeladen, die auch immer in Kooperation mit Menschen, also mit Künstlerinnen, die hier mit dem gleichen Thema irgendwie beschäftigt sind. Und dieses Jahr sind es eben die Asiatinnen. Wie man das macht? Ja, man schreibt Exposés. Das ist, glaube ich, wie in jedem anderen Beruf. Und wendet sich dann schon erstmal an die städtischen und staatlichen Förderer und schaut, dass man das Projekt irgendwie gefördert bekommt. Und dank kultureller Kürzungen ist es natürlich immer irgendwie knapp. Aber ich mache es halt trotzdem.
Mhm. Was soll bei diesem Projekt am Ende rüberkommen, idealerweise? Was wünschst du dir?
Ich finde dieses Kleine gut. Die KünstlerInnen aus Asien, die zeigen alle ihre lokalen Techniken. Und da kommen Leute aus allen Schichten der Bevölkerung, die das lernen können. Also da entsteht ein Verständnis für andere Kulturen.
Also Techniken wie was?
Eine macht zum Beispiel eine thailändische Papierschnitttechnik. Und die Japaner zeigen Sashiko. Das sind viele Methoden, wie man Materialien zusammenheften kann. Und ich glaube, dass dadurch erstens eine Aktivität bei den Menschen angeregt wird, dass man mit ganz einfachen Mitteln, es muss ja keine Kunst sein, aber etwas fabrizieren kann. Und aber auch eine Aufmerksamkeit für Handgemachtes. Also soweit, ich bin zwar ausschließlich eigentlich Künstlerin, aber ich finde irgendwie, dass das Handwerk eine große Rolle spielt bei mir in meiner Arbeit und auch in der Vermittlung. Ich mache ja selber sehr viele Workshops auch zum Thema Upcycling und erkläre den Leuten auch, warum ich das mache. Mhm. Um ein bisschen diesen weltweiten Export von Textilmüll zu reduzieren. Und das ist zum Beispiel auch eine Botschaft, die in all meinen Projekten mit diesem Joy of Weaving hinter dem steht, dass man eben anders umgeht mit Kleidung.
Und was glaubst du, kann Kunst tatsächlich bewegen und verändern?
Aufmerksamkeit. Also natürlich muss man immer damit rechnen, dass die Leute kommen, die im weitesten Sinn schon Interesse haben an Kunst. Aber im Südpark gehen auch ganz viele Leute Gassi. Ja, und ich glaube, die stolpern dann mehr oder weniger über so Installationen und freuen und wundern sich. Da wird natürlich auch eine Beschriftung sein, da gibt es Führungen. Und das ist einfach eine Aufmerksamkeit für etwas Gestaltetes. Auch aus Bruchmaterialien. Die im Südpark werden wir nur mit dem Zeug arbeiten, was da rumliegt. Und das hat für mich schon einen symbolischen Wert. Dass etwas, das zerstört wurde, auch durch eine Naturgewalt, und an der wir zum Teil selber schuld sind, dass man daraus wieder etwas Schönes generieren kann. Also den Wert von Kunst im Alltag zeigen.
Eine Stunde, zwei Menschen. Im Gespräch auf Bayern 2. Achim Bogdan trifft
Doro Serur, webt an einer besseren Welt.
Unter anderem mit dem aktuellen Projekt Joy of Weaving, das dann im Mai, Ende Mai, Anfang Juni vor allem dann zu sehen sein wird, in München, im Südpark, im München-Sendling und im Domag-Gelände, richtig?
Absolut, und es heißt Repair, das ist noch wichtig.
So, wir wandern jetzt in dein Leben und das fängt an in den 60er Jahren in München. Was war das für eine Kindheit in Obermenzing, einem nordwestlichen Stadtteil dieser Stadt München mit drei Geschwistern?
Oh, ich glaube, das war eigentlich nett, weil wir sind den ganzen Tag dort in der Siedlung rumgestromert und auf dem Heimweg haben wir im Kartoffelacker im Durchblick Kartoffeln geholt und so eigentlich ein recht freies Leben.
Erzähl mal von deinem Elternhaus. Was haben deine Eltern beruflich gemacht?
Meine Mutter war Hausfrau und mein Vater war Diplom-Ingenieur und war bei IBM.
Und hat dich das interessiert, dieser Beruf? Oder?
Von meinem Vater?
Ja.
Auch der hat uns einmal mitgenommen und da durften wir auf den Knopf beim Kopierer drücken. Und so im Großen und Ganzen hatten wir keine Ahnung, was er gemacht hat.
Was war denn dein Traumberuf als Kind?
Tierärztin.
Weil ihr selber auch Tiere hattet, oder?
Umgekehrt. Also ich habe Tiere immer wahnsinnig geliebt und im Olympiajahr hieß es, wir kaufen entweder einen Fernseher oder wir fahren nach Italien. Und da habe ich mich schreiend auf den Boden geworfen und habe gesagt, ich will beides nicht, ich will einen Hund. Und dann gab es einen Fernseher, eine Reise nach in Bayerischen Wald und den räudigen Dackel Mino.
Also quasi so ein Olympiadackel dann.
Genau.
Das war ja quasi ein Symboltier für die Münchner Spiele oder so ein Maskottchen. Ja, also das heißt, du hattest eine sehr freie Kindheit. Wie hat sich das ausgedrückt? Also gab es sozusagen auch Momente, wo besser war, dass deine Eltern nicht wussten, was du gemacht hast? Oder kam das erst später?
Meine Eltern war das, glaube ich, alles ziemlich wurscht, was wir gemacht haben, will ich jetzt mal so sagen. Also ich kann mich nicht, das Einzige, was ich nicht sollte, was ich natürlich dann später gemacht habe, war Motorradfahren. Aber alle anderen Dinge, die andere Kinder so nicht machen dürfen, waren, glaube ich, okay bei uns.
Also kannst du mal dieses Klima zu Hause beschreiben bei euch? Wie sah das aus?
Ja, viel beschäftigte Eltern, weil ich glaube, meine Mutter war eigentlich durch uns überfordert. Und die hat sich dann schon so ein bisschen Wege nach draußen, auch in die Intellektualität gesucht. Und der Vater war an der Arbeit und hat eigentlich recht entspannt seine Karriere verfolgt. Und wir haben in einem reinen Eckhaus immer gewohnt. Und ich finde, es war verhältnismäßig normal. Und ich glaube, das wollten auch die Eltern, weil meine Mutter kommt aus so einer richtig verrückten Berliner Künstlerfamilie. Und sie hat sich, glaube ich, nach nichts anderem gesehnt als nach Normalität.
Kam denn da in dieser Zeit schon irgendwo die Kunst ins Spiel?
Absolut. Also ich wurde immer gerügt, weil ich die ganze Zeit, wir hatten dann auch so Familienkonferenzen, Abendessen oder sowas. Und ich habe die ganze Zeit aus den Käserinden und aus allen Resten, die da rumlagen, kleine Tierchen und Bauernhöfe geformt. Und habe mich auch in die Kunst so ein bisschen zurückgezogen oder ins Prünen, wie meine Familie gesagt hat. Wir sind ja keine Original Bayern, was mein Bruder immer noch meint heute, dass ich prüne, wenn ich ein Kunstwerk herstelle. Das bedeutet eigentlich, ich habe es nochmal nachgeschaut, schlecht nähen. Und das ist aber so eine Art Fummel. Man fummelt rum und dann kommt irgendwas bei raus. Und das habe ich als Kind auch schon immer gemacht.
Das heißt, da war schon so eine Neigung eigentlich schon angelegt, schon immer.
Würdest ja, so mit sehen? Den Händen was ja. zu tun, also was zu formen, was zu bilden. Ja, und ich habe auch alle Tiere und Stofftiere benäht und alles bestrickt. Und dann hatte ich eine Phase mit Pedicure, dann hat jeder irgendwelche Pedicure-Objekte bekommen.
Ich habe jetzt auch gerade mal deine Hände gesehen, das sind schon, die können schon hinlangen, würde ich mal sagen.
Ja, absolut.
Da sind schon so Schwielen und Blasen dran und so weiter, also da wird viel damit gemacht.
Ja, sehr viel.
Ja, bis heute.
Ja.
Wie warst du in der Schule? Wo warst du gut und wo nicht so? Also war Kunst dein Fach?
Ich war eine sehr gute Schülerin. Mathe habe ich geliebt, Sport, Kunst. Also Schule war für mich nie irgendwie ein Problem.
Wo gingen Konflikte los? Wo ging die Rebellion los?
Naja, also ich bin früh ausgezogen mit 17, weil es mir nicht gefallen hat im Elternhaus. Ich habe erst mit 16 das erste Mal ein eigenes Zimmer bekommen. Das fand ich alles irgendwie nicht lustig und es war mir irgendwie zu eng.
Ja, wo bist du hingezogen mit 17?
Ich bin eigentlich in ein Apartment gezogen von einer Frau, die nur am Wochenende dort war und habe aber dann nach einer Woche schon nach dem Besuch im Popclub irgendein Mädel mitgenommen, die dann da wohl unter Alkoholeinfluss oder was auch immer ein Riesendrama veranstaltet hat und wir uns quasi das Treppenhaus beim 5. Stock runter geprügelt haben, sodass ich dann am nächsten Tag wieder ausziehen musste. Oh. Wegen Unruhestiftung. Und dann bin ich in eine WG gezogen, wo damals zwei Jugoslawinnen und eine Türkin gelebt haben. Und ich hatte dann da ein Zimmer und das war natürlich auch sehr unterschiedlich. Die haben gearbeitet und sind früh aufgestanden und ich bin spät aufgestanden und was auch immer.
Aber bist du noch in die Schule gegangen zu dem Zeitpunkt?
Ich glaube schon, ja doch, da bin ich in die Schule gegangen.
Wie kam es bei deinen Eltern an, dieses neue Leben, dieser schnelle Rückzug eigentlich mit 17?
Ich habe das Gefühl, meine Eltern waren sehr frei mit uns, weil sie eigentlich überfordert waren. Und wenn dann ein bisschen weniger Arbeit mit uns war, war das nicht so schlimm.
Und dann bist du, so heißt es, mit 20 losgezogen, hast Hab und Gut verkauft und bist wohin? Mhm. Was hast du gemacht?
Ich habe mich mit einer Freundin mit dem Daumen an die Autobahn gestellt und bin einfach Richtung Süden abgehauen.
Was war der Plan?
Keiner. Also nicht mehr zurückzukommen, das war vielleicht der einzige Plan.
Aber was hast du dir vorgestellt, wie das so aussehen könnte?
Nicht viel. Ich bin einfach los. Also ich habe meine Plattensammlung verkauft, ein paar gute Bücher und auch meine Gitarre. Das war alles etwas schmerzhaft. So viel hatte ich da aber auch nicht. Und uns war immer noch zu kalt. Wir sind, glaube ich, im Januar oder Februar los und haben da auch schon einiges erlebt auf dem Weg. Und von Athen aus haben wir dann den billigsten Flieger genommen und der ging zufällig nach Tel Aviv.
Das heißt, ihr seid in Israel angekommen und was wolltet ihr dann da machen?
Da hatten wir auch keinen Plan. Wir sind dann wieder weiter Richtung Süden getrennt.
Wohin?
Sind wir im Sinai gelandet. Und da haben wir erstmal gelebt. Also da habe ich so richtig jeden Tag 8 Kilometer zur Wasserstelle laufen und mit so ein paar Hippies irgendwie am Strand. Und dann haben uns irgendwie, 84 war das, die Israelis rausgezogen. Nein, das war, muss 82 gewesen sein.
Weil dann der Sinai
an Ägypten zurückgegangen ist, genau.
Ja, und dann?
Na, dann habe ich mich das erste Mal in Elat in der Bank, da hatte ich noch irgendwie einen Scheck im Spiegel gesehen und wusste gar nicht, dass ich das bin. Also total verfilzte Haare, barfuß, braun gebrannt. Und dann hatten wir natürlich einige Leute kennengelernt. Also ich muss aufpassen, dass ich das zu ausführlich erzähle, weil das ist wirklich, man könnte da sehr, sehr viel erzählen. Aber wir hatten Leute kennengelernt und über die bin ich dann in eine Wohnung in Haifa geraten.
Und ja, wovon hast du da gelebt dann?
Ja, also ich habe Gelegenheitsjobs gemacht und in dieser Wohnung in Haifa war eben ein junger Mann, der sich extremst in mich verliebt hat. Und mit dem habe ich dann zusammen irgendwann, erst hatten wir einen Blumenstand und später dann ein Lebensmittelgeschäftchen. Da war ich halt irgendwie die Attraktion. Das lief am Anfang sehr gut und später nicht mehr.
Wie hat sich das angefühlt, einen Lebensmittelladen in Haifa zu leiten?
Okay, also ich glaube, ich bin damals immer so mit dem Flow gegangen. Das hat sich halt gerade ergeben und dann macht man das. Und dadurch habe ich auch sehr schön Hebräisch gelernt. Also ich habe sehr schnell Markenprodukte lesen können und gewusst, was alle Gemüsesorten heißen. Fand ich irgendwie okay.
Kannst du das heute noch?
Natürlich.
Also was ist ich? Brokkoli?
Brokkoli heißt Brokkoli.
Brokkoli. Ananas?
Auch Ananas. Sag was anderes.
Erdbeere.
Die will nicht. Tuzade.
Apfel?
Tapuach.
Ja, wie war deine Perspektive, als du da so gelebt hast? Das war ja, hat sich irgendwie ganz gut gefügt. Du hattest diesen Mann, der dich liebt. Hast dann, glaube ich, auch ein Kind bekommen?
Peter. Dort noch nicht. Also zwischendrin habe ich mich dann in einen anderen Mann verliebt und dann gab es halt das große Drama. Dann bin ich quasi nach einem Jahr nach Deutschland zurück.
Mit dem einen oder mit dem anderen Mann?
Alleine. Ach. Also richtig heimlich. Und da hat es mir aber dann auch nicht gefallen. Und dann kam auch mein Freund zurück und großes Frieden, Freude, Eierkuchen. Dann bin ich wieder zurück nach Israel.
Und dann kam ein Kind.
Und dann bin ich schwanger geworden und schwanger bin ich dann mit dem Mann nach Deutschland ins Haus meiner Oma gezogen.
Mit dem einen oder mit dem anderen?
Mit dem einen, mit dem ersten.
Und hast dann hier gelebt. Wie war das denn, zurückzukommen für dich? Und wie war es für den Mann aus Israel, dann irgendwie hier in Oberbayern zu sein?
Wir haben in Steinebach in der Küche, in dem Haus meiner Oma gelebt. Das hat ihr nicht gehört, sie hat es gemietet. Und da war eine wilde WG. Und insofern hat es ganz gut so zu dem ganzen Flair gepasst. Es ging also weiter mit diesem, ich nenne es jetzt mal Hippie-Leben, aber es war halt einfach so, wie es war. Und dann habe ich mein Kind gekriegt und später hatten wir dann auch einen eigenen Raum. Die Oma war am Leben und es war eigentlich ein ganz witziges Zusammenleben dort.
Aber du bist ja nicht da geblieben?
Nein, weil ich mich schon mit dem Mann dann nicht mehr so gut vertragen habe. Und dann bin ich auch für eine Weile zurück nach Israel gegangen und habe dann ein zweites Kind mit einem anderen Mann bekommen.
Aber der war auch nicht der Richtige?
Gibt's das?
Den Richtigen? Ich glaube schon, vielleicht schon. Oder wenn's
der war dann auch nicht der Richtige. Oh Gott, meine armen Kinder, die das jetzt hören. Aber die Kinder waren die Richtigen. Die wollte ich auch jeweils.
Na gut, es kam später übrigens dann noch eins dazu.
Ja.
Aber auch nochmal von, also nicht den beiden.
Von Bayern. Der hat dann zufällig in der WG gewohnt, in die ich dann schwanger mit dem zweiten Kind eingezogen bin.
Zu Gast bei Achim Bogdan auf Bayern 2.
Doro Seror. Begreift ihr Leben als Experiment.
Und wir sind mittendrin in diesem Experiment, haben gerade erfahren, du warst Mitte 20, bist zwischen Bayern und Israel hin und her gependelt, hattest am Ende 3 Kinder von 3 Männern. Also ein, würde ich sagen, ungewöhnliches und sicher auch ja, spannendes, aber auch wahrscheinlich anstrengendes Leben. Wie war es mittendrin zu sein in all dem?
Also wenn ich heute zurückblicke, fand ich es sehr angenehm, weil man war quasi getrieben. Es gab gar keinen Moment des Nachdenkens, passt es jetzt so, ist es richtig, sondern es lief einfach, es gab immer was zu tun. Die Kinder fordern ja auch. Ich habe in der Zeit gemalt und ausgestellt auch. Ich habe Gelegenheitsjobs gemacht und bin dann ja mit 29 erst auf die Kunstakademie gekommen oder habe mich dort beworben. Also das war eigentlich der einzige rote Faden in meinem Leben, ist die Kunst gewesen. Das habe ich nie aufgehört. Also mit 20 hatte ich die erste Ausstellung in irgendeinem Café.
Also an der Akademie der Bildenden Künste in München dann tatsächlich auch genommen worden. Was hat es in dir ausgelöst, dann in dieser Kunstszene drin zu sein, auch es tatsächlich wirklich zu studieren?
Ja, das war lustig. Ich habe zu meinen Eltern gesagt, ich habe eine gute und eine schlechte Nachricht. Ich bin an der Kunstakademie geworden und ich bin wieder schwanger. Aber das war für mich der absolut richtige Ort. Also ich war wirklich glücklich. Das sind so Schaltstellen in meinem Leben, wo ich gesagt habe, das wollte ich schon immer. Da gab es etwas, was ich wollte, eine Perspektive, die ich ja vorher fast geleugnet habe. Und die kam dann zur Erfüllung. Und es war gar nicht so leicht, weil ich war in der gegenständlichen Malklasse und in der Schule, im Leistungskurs und so, war ich immer die Beste. Und dort war ich eine unter ferner Liefen. Das musste ich auch erstmal verarbeiten.
Und wie hast du es verarbeitet?
Ja, indem ich einfach auch andere Sachen gemacht habe. Ich glaube, dort habe ich schon meine ersten Performances gemacht, aber da wusste ich es aber noch gar nicht genau, dass ich Performance mache.
Ich habe gelesen, es gab einen kleinen Eklat bei deiner Abschlussarbeit an der Akademie, bei dem Gemälde, das du da gemacht hast. Sollen wir es erzählen? Darf man es erzählen?
Ja, ja, klar.
Nämlich?
Also ich habe, weil ich ja auch die Staatsexamina gemacht habe, habe ich die 4 Grundrichtungen an der Akademie, nämlich freie Kunst, künstlerische Techniken, Kunstgeschichte und Kunstpädagogik mit Porträts demonstriert. Und diese Porträts waren quasi die Genitalien der jeweiligen Professoren, die dieser Abteilung vorstanden.
Die hast du dir so ausgedacht?
Ja, die konnte man anhand der Haarfarbe und so ganz gut erraten. Und die habe ich halt dann gemalt und so nach Art des niederländischen Porträts mit einem goldenen Rahmen und habe sie dann nach der jeweiligen Fakultät benannt.
Und wie kam das an?
Nicht so gut. Die Prüfer waren in der Zeit auch nur ausschließlich männliche Professoren. Und ich habe dann praktisch eine sehr, sehr schlechte Note gekriegt und theoretisch aber eine sehr gute. Und dann lief es halt auch auf so eine Mittelnote raus. Was ich sehr schlimm fand, weil später bei den Staatsexamina habe ich dann doch wieder meine gute, sehr gute Leistung absolviert. Da bin ich einfach gewöhnt gewesen, dass ich was leisten kann, wenn ich will.
Tja, und dann bist du tatsächlich zur Gymnasiallehrerin zwischendurch geworden. Du hast unterrichtet. Wo denn?
Also das war eigentlich für mich gefühlt jetzt im Nachhinein nur ein kleiner Ausflug, weil meine Kinder kamen in die Pubertät und ich wollte, irgendwie hatte ich dann doch Angst, dass ich es nicht schaffe. Und ich habe am Gymnasium Tutzing unterrichtet. Und lustigerweise wohne ich da jetzt auch in der Nähe. Und der Bauer fuhr neulich mal mit dem Auto neben mir her, ganz langsam im Schritttempo und kurbelt so das Fenster runter und sagt zu mir, der will dich mal was fragen. Ich sag, ja, was denn? Ja, warst du mal Kunstlehrerin am Gymnasium in Tutzing? Ich sag, ja, ich hab die gehabt.
Und hast du Spuren hinterlassen, weil ja, du hast das genau. Ja vermutlich auch auf eine sehr eigene Art und Weise gemacht und interpretiert, dieses Lehreramt. Nämlich wie, was wolltest du da anders machen?
Immer wenn ich was mache, dann knie ich mich da voll rein und ich habe einmal diese sogenannte Kunstwerkstatt erfunden. Der Direktor dort hat mir auch alles ermöglicht, also fast einen Umbau der Kunsträume, sodass also Schüler durften dann von 7 Arbeiten sich 5 selber aussuchen. Es gab Ecken, wo man dann die verschiedenen Arbeiten machen konnten. Es gab Experten, die das schon konnten, die haben dann die Schüler angelernt. Und dann kam man mit den 5 Werkstücken zu mir und wir haben es gemeinsam benotet. Das war aber nicht durchführbar in jeder Klasse und es hat mich aufgearbeitet. Ich habe halt immer versucht, das nach meinem Stil zu machen. Wir haben auch so einen Guinness-Rekord von 3 Tage unterrichten im 20-Minuten-Takt, also Schüler unterrichten Schüler im Freiluftraum durchgezogen. Und das waren gute Ideen und die Schüler waren auch begeistert, aber ich selber bin draufgegangen dabei.
Weil dir dieses Arbeitsumfeld einfach nicht getaugt hat?
Ja, und weil es eigentlich zu viel war. Ich steige da mit voller Energie ein und trotzdem hat man in der Woche 450 Kinder und im 45-Minuten-Takt jeweils 30 Kinder und die in der Pause kommen, die anderen Fächern wollen, Kartons und was weiß ich von dir. Und Ich brauche meine Ruhe, um meine Sachen zu machen. Und das ist ja eine ständige Anforderung von außen. Und das ist, also ich war das erste Mal in meinem Leben wirklich depressiv in der Zeit.
Und in diese Zeit fällt auch ein Unfall, ein Skiunfall, der wohl auch ein Wendepunkt war?
Gott sei Dank. Also ich habe mir da einen ganz komplizierten Bruch zugezogen und war dann ein halbes Jahr zu Hause, habe meinen Leistungskurs auch trotzdem irgendwie unterrichtet. Die kamen dann nach Hause. Und bin dann langsam hat nochmal 2 Jahre gedauert, aus der Schule ausgestiegen. Und habe aber dann wirklich alles zurückgegeben. Also ich bin hingegangen ins Direktorat und habe gesagt, ich war sogar verbeamtet, ich will das alles nicht mehr. Ich gehe jetzt, ich habe nicht mal dran gedacht, Arbeitslosengeld zu beantragen. Das war dann gleich, im nächsten Jahr habe ich dann diesen Sackbaum gemacht.
Und was haben die Leute dazu gesagt, als du dann ankamst und sagst, du verzichtest auf die Verbeamtung oder deinen Beamtenstatus und gehst einfach raus in die freie Welt?
Also man muss ja auch dann zum Schularzt oder ich war dann beim Psychiater und der hat gemeint, also mit dem Akt würde er mich als Borderliner bezeichnen. So blöd kann man doch gar nicht sein.
Dann fing die Zeit an mit freier Kunst, freier Performance, mit unglaublich vielen Aktionen. Man kann sich das im Internet mal nachschauen. Du warst wirklich enorm fleißig, hast wirklich sehr, sehr viel gemacht. Bist dann zum Beispiel auch angeeckt in Isen im Landkreis Erding, wo du auch damals gewohnt hast. Da hast du das Gemeindewappen neu interpretiert und da gab es dann richtig Ärger. Was ist passiert?
Ja, da gab es sogar einen Prozess. Also das ist eine zweischwänzige Wassergöttin. Die habe ich auch so dargestellt, wie sie zum Teil auch auf einem Kloster in Regensburg zu sehen ist, aus dem Jahr 1250.
Das also ist eine gekrönte Meerjungfrau, so kann man sich das vorstellen.
Meerjungfrau will ich eben nicht sagen, weil das meistens, diese Zweischwänzige ist eine gebärende Frau, die die Beine eigentlich hochhält. Und das gibt's halt in der ganzen Mythologie eben als Wasserfrau mit 2 Fischschwänzen. Und eben an dem Kloster in Regensburg sieht man sogar, dass sie, also die Vagina leicht geöffnet ist und dass das ein Geburtsprozess ist. Und dieses Wappen in Isen hat eben so eine zweischwänzige Wasserfrau. Und die habe ich dann eben mit entblößtem Genital gemalt. Und der Bäcker von Isen war ein lustiger Kerl, der hat immer alle paar Jahre so eine Ausstellung in seiner Bäckerei gemacht. Und da hat es dann eben der Bürgermeister von Isen gesehen und wollte es verbieten, wegen Verunglimpfung eines Hoheitszeichens. Und ich habe dann aber eine 90-seitige Arbeit darüber geschrieben und ja, ich kam dann zum Prozess und den haben wir natürlich haushoch gewonnen. Ich hatte die Bilder dabei und der Bürgermeister dachte, er macht das mit links und der hat halt einfach, man kann Kunst in dem Sinn nicht verbieten.
Also die Kunstfreiheit hat gesiegt.
Ja.
Du hast eine Installation oder eine Performance in Dänemark gemacht, die auch sehr speziell war. Human Hotel, was war das?
Ich war eine Woche oder 10 Tage sogar bei einer Familie und ich habe 3 Tage lang mit der Familie versucht herauszufinden, wer ich denn sein könnte für die Familie. Und da hat also eine männliche Figur gefehlt. Der war nämlich ursprünglich der Vater der beiden Kinder, die schon 16 und 18 waren, war ein Deutscher, der aber schizophren war und wohl in der Klinik war. Und ich habe Fotos von dem gesehen, er sah mir recht ähnlich. Und dann haben wir eben beschlossen, ich bin ein Cousin oder ein Bruder oder ein Cousin von ihm. Und kommen aus Deutschland, um die Familie zu besuchen und lief dann dort, wurde in der Bekanntschaft und Verwandtschaft ausschließlich dann als Emanuel Veit vorgestellt.
Also dieser Cousin?
Genau, hatte die Haare so ein bisschen tief, immer gebunden und hatte weite Shirts an. Der Sohn wurde einmal gefragt, aber das ist doch eine Frau. Und hat er gesagt, ich werde einen Teufel tun und ihn konfrontieren damit, wenn er ein Mann ist, dann nehme ich das auch so an. Und ja, und dann habe ich quasi diese Rolle übernommen für die Zeit in der Familie.
Und war das noch Kunst oder schon das echte Leben?
Das ist bei mir immer vermischt.
Also und was man, glaube ich, sagen kann, vieles von dem, was du machst, sorgt erstmal für Irritationen. Ich denke zum Beispiel auch an eine Aktion, habe ich im Internet gesehen, wo du dich mit Semmeln eingenäht hast in der Erlanger Innenstadt. Also das heißt, du warst von oben bis unten einfach mit Semmeln, die mit Fäden verbunden waren, eingenäht und standst da rum. Was passiert dann, wenn sowas passiert?
Also die Leute kommen schon an und regen sich oft mal auf, aber das waren eben alte Semmeln, die keiner mehr haben wollte. Und dann kommt man entweder ins Gespräch oder sie rupfen sich eine Semmel ab oder es passiert immer irgendwas. Und das möchte ich ja auch. Ich bin, glaube ich, jetzt inzwischen schon milder geworden. Ich mache so Sachen, die auch Menschen als sinnvoll annehmen können, die nicht mehr so provoziert werden durch die Arbeiten.
Du hast dich mal einen roten Teppich sozusagen einwickeln lassen in einem roten Kleid. Du hast dich mit Pita-Brot einwickeln lassen und mit Lakritze umwickeln. Das war, glaube ich, in Fürth. Also Semmeln oder Pita-Brot pflasterte ihren Weg.
Ja, so ungefähr.
Erzähl noch eine Aktion, die dir noch am Herzen liegt, die dir auch besonders in Erinnerung geblieben ist, weil sie vielleicht auch besonders viel Reaktionen hervorgerufen hat. Kommunikation, die du ja gerne möchtest.
Ja, also Buddha's Waiting ist so eine Arbeit, da habe ich mich in einer Münchner Kirche, St. Lukas, glaube ich, ich habe so eine Art Seilennetz gebildet und habe mich dann innerhalb von 9 Stunden wie in den Kokon eingenäht selber. Und das war jetzt nicht so kommunikativ, aber was sehr interessant war, unter mir fand also so ein Kongress statt, Kunst und Kirche. Und die haben halt immer wieder mal hochgeschaut. Für die war es halt einfach Kunst. Und für mich war es eigentlich eine unglaubliche Tortur, weil ich ja nur auf diesen Seilen immer saß und der Kokon wurde immer dichter. Und zum Schluss hat mir jemand ein japanisches Messer durchgereicht und ich habe mich dann quasi selbst befreien müssen, weil sonst wäre ich dann nicht mehr rausgekommen. Und das war für mich schon, ich habe da ein bisschen verstanden, was meine Kunst ist, weil ich mich, wie du vorher gesagt hast, immer in irgendwas einwickle, in irgendwas reinzwänge und dann eigentlich diesen Versuch starte, entweder, dass ich mithilfe der Leute oder eben selbst mich befreie. Also es geht immer um diese eingeengte Situation und diesen Schritt der Befreiung.
1:1, der Talk auf Bayern 2. Achim Bogdan im Gespräch mit
Doro Seroa. Ein Leben außerhalb der Komfortzone.
Was bedeutet das konkret? Ein Leben außerhalb der Komfortzone.
Ich habe auch gerade drüber nachgedacht und ich finde, vielleicht ist es aber auch ein Leben innerhalb der Komfortzone, weil alles gesellschaftlich Angepasste ist ja für mich unkomfortabel.
Also ist gerade das Andersleben eigentlich die Komfortzone, die aber trotzdem ungemütlich sein kann,
oh ja,
wenn man von der Kunst leben will. Nicht so leicht.
Ja, das ist durchaus schwierig. Vor allen Dingen ist es immer so eine Gratwanderung zwischen, was bringe ich auf den Markt? Kann ich überhaupt irgendwas produzieren, was eine Marktrelevanz hat? Und wie fördere ich meine Projekte? Und es ist dann doch sehr viel Logistik und Bürokratie dahinter. Das kann man sich vielleicht so als Laie gar nicht vorstellen. Das ist nicht der Künstler, der einfach nur frei irgendwas macht, sondern da haben wir wieder die Angepasstheit. Man muss extrem diesen ganzen Förderrichtlinien entsprechen und auch recherchieren, wo kann ich dieses Projekt umsetzen? Kann ich es umsetzen? Wie kann ich es umsetzen? 100-mal die Konzepte umschreiben, betteln gehen, an Klingeln putzen und dann, was mir noch wichtiger wäre, auch in Zukunft, weil ich sehr, sehr gerne auch alleine im Atelier arbeite inzwischen, wie kann ich die Dinge, die ich dort herstelle, auch dem Publikum zugänglich machen und wie kann ich sie irgendwie auch mal verkaufen, dass ich davon leben kann.
So ist es, denn also ich meine, nur sich mit Semmeln einzunähen in der Fußgängerzone bringt einem ja noch nichts fürs Leben, also man hat zwar dann Brot, aber nicht genug, um zu leben. Jetzt habe ich gelesen, ohne Heizung, ohne Dusche, lebst du an einem besonderen Ort? Was für einen besonderen Ort?
Heizung habe ich schon, weil man kann ja mit Holz heizen. Mhm. Und in der Küche steht ein Eimer und ein Durchlauferhitzer. Also duschen kann ich auch. Es ist halt einfach ein sehr, sehr einfaches Haus. Und also es ist ein Mini-Haus. Es war mal eine Funkstation im Kalten Krieg. Also gar kein Wohnhaus, sondern nur ein
Funkerbude.
Funkerbude, genau. Ja. Das ist momentan mein Lebensmittelpunkt, aber da bin ich auch sehr flexibel. Also ich ändere oft und gerne den Ort, wo ich lebe.
Das haben wir schon gehört, Ortswechsel. wir sind noch gar nicht drauf gekommen, wo du überall gelebt hast schon und auch deine Kunst ausgestellt hast. Die Liste ist endlos, also von Venezuela über die Elfenbeinküste, USA, Mexiko, Kuba, Island, Schweden, Frankreich und so weiter.
Japan.
Was treibt dich an bei all dem? Ist es die Neugierde, der Mut? Die, keine Ahnung, ist es die Flucht vor irgendwas? Was würdest du sagen?
Beides. Also ich finde, wir leben auf einem Globus und ich möchte eigentlich wissen, auf was ich da lebe. Und ich fliehe schon gerne Deutschland. Ich bin kein so ein Fan von Deutschland, egal was man da jetzt hervorheben will. Die Witterung, die Politik, die Leute. Ich fühle mich oft in anderen Ländern einfach wohler, aufgrund genau dieser Punkte. Gut, Politik kann man jetzt da nicht so unbedingt nennen, weil das ist fast überall schrecklich. Und was ich früher ganz besonders, als die Kinder klein waren und ich mit ihnen gereist habe, so geliebt habe, ist, dass man einfach nur drüber nachdenken muss, was esse ich, wo übernachte ich. Das hat mein Leben immer auf eine schmale Spur reduziert und sonst habe ich das Gefühl, ich verliere mich gerne dann. Wenn ich so viel, nicht nur auch Möglichkeiten und auch Verpflichtungen habe, ist das mir einfach zu viel und wenn ich dann unterwegs bin, dann ist es reduziert auf dieses Unterwegssein.
Also ist Besitz auch für dich eine Last?
Ja, aber nix.
Was wurde aus den Kindern? Die sind ja inzwischen groß.
Ach, die sind groß, ja. Eine Hebamme und 2 Tätowierer.
Und schon Enkel da?
Oh ja, 4.
Auch schon 4 Enkel. Wo geht denn die Reise hin? Was würdest du sagen? Was wünschst du dir?
Ich wünsche mir, wirklich wirkungsvoll zu sein mit meinen Projekten. Mich interessiert ganz besonders da der Umgang mit Kleidung. Also da mache ich auch Aufklärungsvorträge und so weiter, weil ich selber auch in afrikanischen Ländern gesehen habe, wo unsere Kleidung landet, nämlich auf Schmuggeln, vor sich hinschmuggeln, auf großen Müllkippen. Da möchte ich wirklich Wirkung erzielen. Und in meinem persönlichen künstlerischen Leben möchte ich einfach Plattformen bekommen, Ausstellungen, ja, einfach gesehen werden mit meinen künstlerischen Arbeiten und mich da ausdrücken können und auch wiederum Leute erreichen.
Jetzt hast du ja ein sehr turbulentes Leben schon hinter dir bis zu diesem Punkt. Was denkst du über das Leben, über den Sinn dieses Lebens?
Dass es wirklich eigentlich bloß darum geht, wahrzunehmen, was gerade ist. Weil wenn wir uns so auf das fokussieren, wo es hingeht, glaube ich, verlieren wir einfach das, was wirklich wertvoll an unserem Leben ist. Weil du auch am Anfang immer gefragt hast, was ist die Perspektive, wo geht's hin und so. Und ich glaube, das habe ich früher einfach intuitiv gemacht, dass ich vor mich hingelebt habe. Und jetzt mache ich das Gleiche irgendwie, aber bewusster. Früher war es eine Art Notwendigkeit, weil ich gar nicht anders wusste, wie man das macht. Da war halt das, was gerade war, aktuell. Und jetzt versuche ich das wirklich ganz bewusst so zu erleben.
Und sag uns noch irgendwas, was du jetzt vor dir hast, auf was du dich freust.
Ja, auf meine Gäste natürlich aus Japan und Thailand. Zusammen mit einer Münchner Künstlerin, Susu Gort, machen wir unser Projekt Joy of Weaving Repair. Und das Repair steht für reparieren natürlich, aber auch Pair, weil ich das erste Mal in diesem Frauenprojekt auch die Partner der jeweiligen eingeladenen Gäste aus Thailand und Japan dabei habe. Da gibt's ganz viel Informationen unter joy-of-weaving-www.com. Das ist das Projekt www.ow3, also das dritte Projekt in dieser Reihe. Und die kommen jetzt nächste Woche und dann geht's eben los. Dann werden wir gemeinsam überlegen, was wir machen. Wir gehen in den Südpark, wir arbeiten zusammen und ich bin ganz gespannt, was dabei rauskommt.
Also zu sehen dann demnächst in München, dass an dieser Kunst rauskommt. Unser heutiger Gast war das, die Performance-Künstlerin Dorothea Seror. Vielen herzlichen Dank fürs Kommen.
Sehr, sehr gerne.
Ja, und die Sendung aus der vergangenen Stunde gibt es zum Nachhören in der ARD Audiothek oder der BR-App. Da finden Sie auch EQ, Wissenschaft schnell erzählt, ein Podcast-Update für alles, was man zur aktuellen Forschung wissen muss. Ich wünsche Ihnen jetzt allen noch einen schönen Abend. Ihr Achim Bogdan.